Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Heute wird es magisch, zumindest ein kleines bisschen, denn mein Gast hat vermutlich mehr Hoffnungen erfüllt als jede gute Fee im Märchenbuch. Sie ist die Stimme, die Millionen Menschen den Atem anhalten lässt. Sie sagt 6 Zahlen und irgendwo zwischen Wohnzimmer und Lottoschein verändert sich vielleicht ein Leben. Sie hat den Wandel der Medienlandschaft erlebt, bleibt dabei souverän, charmant und beneidenswert gelassen, selbst wenn ganz Deutschland auf genau diese eine Zusatzzahl wartet. Man nennt sie gerne die Lottofee. Ich nenne sie eine Frau mit Haltung, mit Humor und jahrzehntelanger Fernseherfahrung. Herzlich willkommen, Franziska Reichenbacher.
Hallo, hallo Herr Puchter. Was war denn das für eine schöne Einleitung? Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen, dass Sie die Zeit gefunden haben, dass wir uns heute ein bisschen gemeinsam über Ihren tollen Beruf unterhalten können. Und wir starten ja auch gemeinsam in den Frühling. Gibt doch Schlechteres, oder?
Ja, genau. Der Frühling, der ist für mich auch immer ein tolles Thema, weil ich bin ja sozusagen als hauptberufliche Glücksfee so ein bisschen abonniert auf das Thema Glück. Und wenn ich die Lottomoderation im Fernsehen vorbereite, dann kommt nicht nur eine Sonderauslosung zum zum Frühlingsanfang, die nennt sich auch so, sondern es kommt tatsächlich auch der Welttag des Glücks auch noch auf uns zu. Also das Glück ruft uns alle jetzt.
Also, so soll es auch weitergehen in der kommenden Stunde. Wann waren Sie denn eigentlich das letzte Mal so richtig schüchtern unterwegs?
Ah, Sie spielen auf den Titel an, Schüchtern bis Nüchtern. Ich bin schon gespannt auf die Frage nach Nüchtern. Schüchtern? In meinem Beruf darf man ja überhaupt nicht schüchtern sein. Schüchtern bin ich als Typ eher nicht so. Das, wie gesagt, ist bei einem Beruf Journalist oder Moderator, da muss man also immer eher nicht schüchtern sein, sonst kann man das nicht gut machen. Ich glaube, ich war schüchtern vor Respekt und vielleicht auch ein bisschen aufgeregt bei einem Besuch des Prinz Philipp, also der Ehemann von Queen Elizabeth II., der war mit der Queen zusammen auf Staatsbesuch in Frankfurt. Das ist so 2000.
Schon ein bisschen länger her, ja.
Nee, 2017 oder 2016 etwa. Und das war sehr aufregend. Und ich hatte die Freude, da irgendwo zu stehen zu dürfen und irgendeine Begrüßung mitmachen zu dürfen. Und tatsächlich kam dann die Queen entlang und der Prinz Philipp kam auf der anderen Seite entlang und da stand ich. Und dann fing der wirklich an, mit den Leuten auch zu reden und auch so Hände schütteln. Nee, glaube ich, das hat er nicht. Und das war schon sehr aufregend. Und da war ich dann auch schüchtern, weil ich dachte, um Gottes Willen, was sagt man denn zu so einem Prinz, Queen-Gemahl? War dann furchtbar nett und charmant. Er ist ja auch unheimlich lustig. Und ja, also da war ich verlegen, wirklich. Bisschen schüchtern.
Das ist total schön, dass Sie das erwähnen mit der Queen und mit Prinz Philipp. Denn da haben wir schon wieder eine Gemeinsamkeit. Ich konnte die beiden leider nie treffen, aber einer meiner ersten Podcast-Gäste, Olaf Ihlefeld, das ist der Friedhofsmanager des zweitgrößten Friedhofs in Deutschland, in Stahnsdorf in Brandenburg. Der durfte die Queen über den Friedhof führen vor vielen Jahren in Brandenburg mit ihrem Gemahl, mit Prinz Philipp, und ist da bis heute noch total beeindruckt von diesem ganzen Drumherum gewesen und wie sie auch auf ihn wirkte. Und sie war ja auch anscheinend sehr nahbar. Also es muss schon eine ganz besondere Persönlichkeit gewesen sein.
Ich meine, das ist ja auch gut, wenn man da schüchtern ist, weil das ist, ich möchte auch mal eine Lanze brechen für alle, die schüchtern sind. Denn die Schüchternen sind ja meistens erstmal so die Beobachter. Und es ist ja doch sehr gut, manchmal auch etwas erst zu beobachten und zu gucken und mal zu warten, was ist denn da und was kommt denn da. Die Schüchternen werden immer so ein bisschen benachteiligt in unserer lauten, schrillen und marktschreierischen Zeit, weil alles soll schnell sein und laut sein und man soll ja so sichtbar sein und was man nicht alles soll. Dabei sind die Schüchternen oft die, die genau gucken und auch erstmal, man sagt, erstmal rankommen lassen und dann reagieren. Und das ist eigentlich eine ganz gute Strategie, nicht immer gleich als erstes mit der Tür ins Haus zu fallen. Also deswegen, Schüchternheit ist keine schlechte Eigenschaft.
Also diese Schüchternheit, die werden wir heute aber spätestens ablegen bei unserem spannenden Gespräch. Und die Frage mit dem, wann Sie zuletzt nüchtern waren, die spare ich mir mal für später auf. Ich gehe mal davon aus, dass Sie, wir sehen uns jetzt gerade hier digital morgens um 11 Uhr, dass Sie da noch ja hoffentlich im nüchternen Zustand sind, Frau Reichenbacher. Ich habe Sie nicht anders kennengelernt.
Ja.
Wie reagieren Sie denn eigentlich, wenn Sie jemand im Supermarkt anstarrt, als wären Sie persönlich für seinen letzten Lottoschein verantwortlich? Kommt sowas auch vor?
Ach, das ist immer, ja, das kommt vor und das ist immer sehr nett und das sind immer sehr nette Begegnungen und die Leute sind auch eigentlich immer sehr nett, weil zum Glück die allermeisten ja dann doch wissen, dass ich nicht persönlich verantwortlich bin für die Zahlen und das sind eigentlich diese sehr netten Begegnungen, bei denen man eher so mit dem Augenblinzeln sagt, ey, Frau Reichenbacher, also jetzt aber nächsten Samstag dann bitte mal diese Zahlen und dann kriege ich irgendwelche Zahlen gesagt, an die ich mich doch bitte erinnern soll. Und das ist eigentlich so ein bisschen wie, man freut sich, dass man so die vermeintliche Fee oder vielleicht ist ja doch was dran und es könnte ja sein, dass doch was dran ist und so trifft. Und niemand aber ist wirklich böse, so rum.
Ja, also ist bei Ihnen jetzt nicht so wie mit der, wie bei der Lindenstraße, Else Kling, dass man irgendwann die Rolle von der Person nicht mehr unterscheiden kann.
Genau, also genau. Es ist mehr so ein Spiel mit dieser Rolle. Also die Leute sagen dann schon, ja, Frau Reichenbacher und Lottofee und so. Aber jeder weiß, dass es eine Rolle ist, die jeder weiß ja auch, dass es, also sagen wir mal 99% der Menschen wissen, dass es, denken, dass es keine Feen auf Erden gibt, sondern dass das so Märchenfiguren sind. Und Sie sagten das vorhin ja so lustig. Ich habe wahrscheinlich mehr als manche Märchenfee schon für Millionäre sorgen dürfen und dann doch im ganz realen Leben. Aber ja. Also ich bin 0,0 esoterisch. Ich würde sagen, Feen gibt es nicht, außer eben in den Märchen und in den Fantasievorstellungen. Und das ist auch total in Ordnung. Und deswegen weiß eben jeder, wenn ich komme, bin ich ein realer Mensch. Und das andere ist das Spiel mit einer Rolle.
Wenn Menschen auf Sie treffen oder Sie Menschen begegnen, dann verbinden diese ja oft mit Ihnen Glücksmomente, aber wahrscheinlich auch Enttäuschung. Aber dieses Feedback, kommt das bei Ihnen an? Also haben Sie oft diese Momente auch im Supermarkt an der Kasse?
Ja, also der Witz ist quasi, dass die Leute genauso eben auch mir nicht böse sind, weil genauso eben, da es nicht wirklich in meiner Macht liegt, ist keiner wirklich böse mit mir, so nach dem Motto, dass ich schuld bin. Und deswegen ist es eigentlich immer eher charmant und nett, wenn man dann kurz spricht miteinander oder wenn mich jemand erkennt. Manche Leute, das ist auch ganz witzig, erkennen mich an der Stimme. Da bin ich immer ganz erstaunt. Also es passiert dann auch, dass ich, also wenn Sie den Supermarkt als Bild jetzt schon genommen haben, dass jemand in der Schlange hinter mir oder vor mir meine Stimme, mich nicht sieht, aber meine Stimme hört und dann sagt, sind Sie die? Weil ich habe jetzt Ihre Stimme erkannt. Und das finde ich ganz witzig, weil wir im Fernsehen ja eigentlich immer davon ausgehen, okay, wir sind im Bild. Und die Kollegen beim Radio, also alle Radiomenschen sind gewohnt, dass man vielleicht mal ihre Stimme auch erkennt. Und das bin ich gar nicht gewohnt. Deswegen finde ich das immer so interessant, dass man, obwohl man im visuellen Medium auftaucht, über die Stimme eingeordnet werden kann oder erkannt werden kann, das finde ich total irre. Da bin ich übrigens dann ganz verlegen und denke, hey, wieso haben Sie mich jetzt an meiner Stimme erkannt?
Ja, das ist nicht bei jedem der Fall. Ich war vor ungefähr, ich muss mal überlegen, das muss 4 Jahre her sein, war ich mit Wolfgang Lippert unterwegs und wir trugen beide eine FFP2-Maske und waren in einem Einrichtungsladen in Berlin. Und ich glaube, Wolfgang wurde innerhalb von 15 Minuten von 5 oder 6 Gästen angesprochen, Kunden. Sind Sie nicht Wolfgang Lippert? Ich habe Sie an der Stimme erkannt.
Ja.
Ausschließlich an der Stimme.
Der hat aber auch eine sehr markante Stimme auch.
Ja. Das stimmt. Sie sind ja in Mainz geboren und da gibt es ja dieses Gerücht, dass die Menschen aus der Rheinpfalz mit einem eingebauten Humorchip zur Welt kommen. Können Sie das bestätigen?
In Mainz geboren, da ist man ein Kind der Fasenacht. Also nee, Fasenacht ist nicht so das Riesending. Ich habe bestimmt diesen Chip, weiß ich nicht, ob ich ihn habe. Ich bin ja sogar von den Wurzeln her ganz fränkisch übrigens, Herr Pope.
Tatsächlich.
So wie Sie.
Wird ja mal besser.
Ich höre Ihren fränkischen Unterton. Ja. Das ist für mich ja fast wie Heimat, weil meine Eltern beide aus Franken kommen. Aber geboren in Mainz, wir Kinder. Ja, Humor ist eine ganz, ganz tolle Eigenschaft. Und da kann man, wenn wir wollen, auch noch mehr drüber reden. Ich glaube ja auch, Humor hilft wirklich auch in manchen Zeiten und manche Dinge auch ja besser zu verkraften und zu ertragen, weil der Humor immer hilft, den Blick nochmal auf eine Sache anders zu Entschuldigung, jetzt muss ich mich.
Den Blick. Ich weiß, was Sie meinen, ja. Diesen Blick, den wir haben auf vieles. Wir haben vielleicht auch so ein bisschen verlernt, das Lachen auch verlernt im Alltag, ja.
Ja, es hilft, den Blick nochmal zu verändern, ja.
Ja, also das Lachen, glaube ich, ist uns allen so ein bisschen abhanden gekommen, habe ich zumindest das Gefühl, wenn ich durch die Gegend laufe. Und früher wurde mehr gelacht. Das finde ich persönlich sehr schade, dass es ein bisschen nachgelassen hat.
Kommt drauf an, wie Sie es meinen. Also Lachen ist auch nochmal, also wenn man sieht, wie viel es auch gerade nach Corona es jetzt doch wieder an Veranstaltungen und auch an Straßenfesten und Festen in den Städten und Dörfern und wo überall es Veranstaltungen gibt. Da ist wieder viel, da geht wieder viel auf die Straße, es ist wieder viel los. Also es war ja sehr runtergegangen alles in diesen Corona-Jahren. Da finde ich, hat sich was verändert. Es gibt wieder auch viele Tourneen, es gibt Konzerte, all die Comedians, alle sind unterwegs, alle machen Touren. Da habe ich das Gefühl, ist schon, da wird viel gelacht so. Da habe ich den Eindruck, es ist viel los. Aber wenn Sie das andere Lachen meinen, vielleicht das Fröhlichsein, das Freundlichsein und das freundliche Lächeln, da finde ich absolut, dass da zu wenig davon da ist. Und Freundlichkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Tool, um auch durch das Leben gut zu kommen. Ja,
das stimmt. So, jetzt müssen wir irgendwie den Übergang schaffen zum Jahr 1965. Da gab es noch kein Covid-19, aber das Fernsehen hat Geschichte geschrieben, denn zum ersten Mal wurde die Ziehung der Lottozahlen live übertragen vor 61 Jahren. Am 4. September 1965 und seit Januar 1998 sind Sie die Moderatoren der TV-Sendung Lotto am Samstag, der Ziehung der Lottozahlen in der ARD. Was fühlt sich denn für Sie vertrauter an? Eine Live-Sendung oder das Geräusch der Kugeln in der Trommel, zumindest damals?
Beides. Also das Geräusch der Kugeln ist so sehr in meine Erinnerung hineingewoben, dass ich eigentlich bei diesem Geräusch zusammenzucke, wenn ich es mal irgendwo woanders höre, weil das ab und zu vorkam, dass eine Lottogerät, das damals in meiner Sendung stand, bis 2013, das steht jetzt im Haus der Geschichte in Bonn im Museum. Also es steht im Moment, muss ich korrekt sein, im Lager, also im Archiv, weil das nicht ständig gezeigt wird. Mhm. Und als es ins Museum übergeben wurde, da haben sie natürlich das Gerät laufen lassen und das Klackern der Bällchen, das sind nämlich Tischtennisbällchen, mit ihrem markanten Geräusch, da zucke ich wirklich zusammen. Ja. Und ich muss jetzt zugeben, dieses Geräusch ist auch nicht mehr da. Also jetzt nicht traurig sein für alle, die das Geräusch auch so lieb haben und vor allem erkennen, das neue Gerät, das jetzt die Lottozahlen zieht, das im Studio in Saarbrücken steht, das sind andere Geräte und andere Bälle, die weicher sind und nicht mehr dieses klackernde Geräusch haben, weil es nämlich auch wahnsinnig laut ist. Und das war auch immer ein Problem in der Fernsehsendung, dieses markante Geräusch war von der Tontechnik her ein bisschen schwierig einzufangen, dass der Moderator oder die Moderatorin daneben nicht total leise wird. Und zu Ihrer Frage, das ist das eine, und eine Live-Sendung ist für mich auch inzwischen nach so vielen Jahren und so vielen Sendungen eine relativ vertraute Angelegenheit. Aber man hat trotzdem, also ich habe trotzdem auch noch Lampenfieber. Also das hört nicht auf, obwohl man es schon eine Weile macht.
Tatsächlich. Und Sie haben ja über 1500 Sendungen in all diesen Jahren moderiert und über, korrigieren Sie mich bitte, ich glaube um die 2400 Millionäre gezogen oder dadurch, durch diese Sendungen sind 2400 Millionäre entstanden. Ja. Was macht das denn mit einem? Sie verändern ja auch indirekt das Leben von Menschen, die Ihnen zusehen.
Ja, es ist so, dass man, also das eine ist, das Lampenfieber ist natürlich, also es wird besser, man ist nicht total mehr wie am Anfang aufgeregt, aber es bleibt schon, man muss auch aufgeregt sein. Und ich sage das auch immer allen Leuten, die Probleme damit haben. Ich mache manchmal auch so ein bisschen Beratung und oder so Trainings oder sowas. Und da geht's immer um das Thema Aufregung vor einem Auftritt oder wenn man auch eine Rede hält. Und Lampenfieber ist eigentlich Es erhöht die Grundspannung. Also das Lampenfieber ist eigentlich eine Hilfe, um in eine gute Konzentration zu kommen. Deswegen, wenn man gar kein Lampenfieber hat, ist es schwerer, in so einen Fokus auf seine Aufgabe zu kommen. So, das ist als Tipp für alle Hörerinnen und Hörer. Wenn man mal aufgeregt ist, ist es eigentlich was Gutes, weil man dann sich auch anstrengt. Ja. Zu Ihrer Frage, was das mit den Leuten macht. Und das ist eben auch etwas, sagen wir mal, wo ich Respekt empfinde, wenn ich dann sozusagen weiß, es ist jetzt wieder eine Sendung. In dem Moment werden an diesem Samstag wieder Zahlen kommen, die für 2, 3, manchmal ja auch 4 Leute, manchmal sogar noch mehr, manchmal niemand, eine ganz große Rolle spielen und das Leben wirklich verändern. Und da gehe ich schon immer mit um. Und das ist, reflektiert man auch immer vorher so für sich. Und es fließt ja auch in meine Moderationen ein. Also man muss sich schon damit befassen und es ist aufregend, ja.
Ja, ja, und diese Sendung ist eine der ältesten im deutschen Fernsehen. 1965 ist ja schon sehr, sehr lange her. Auch wenn wir beide noch Jugendliche 29 sind, aber es 65, das war ja das Jahr, als Franz Beckenbauer sein Länderspieldebüt gab. Ludwig Erhard war bei der Bundestagswahl, wurde bei der Bundestagswahl als Kanzler bestätigt. Das ist ja schon wahnsinnig lange entfernt von uns. Aber was in alter Zeit geblieben ist, ist ja der Sendeplatz am Samstagabend. Mittlerweile aber etwas kürzer.
Ja, ja, und also es ist schon so, dass wir da so eine Tradition im deutschen Fernsehen sind, denn wir sind, also man sagt immer, die Tagesschau ist noch die erste Sendung und dann gab es dieses Wort zum Sonntag, das gab es wohl auch sehr früh schon, deswegen ist das wohl auch eine der ältesten Sendungen und dann tatsächlich schon die Lotto-Sendung. Und wie soll ich sagen, es ist eine Tradition, die geblieben ist, weil es immer spannend war, aber weil vor allem natürlich auch man die, wenn man die Geschichte Deutschlands anschaut, das Fernsehen war jung. Das Fernsehen bestand auch übrigens auch nur aus 2 Kanälen oder aus einem und dann war es auch noch nicht in allen Bundesländern schon erhältlich, also sichtbar. Also Fernsehprogramm gab es noch nicht ausgestrahlt überall und auch es war kein Vollprogramm. Also wir sind ja da noch nicht geboren gewesen, das muss man auch dazu sagen, in diesen frühen Fernsehtagen. Aber und dann kam in diese Bundesrepublik, es war ja erstmal im Westen des Landes, eine Lotterie neu auf, die in der, sagen wir mal, es ist zwar nicht mehr die Zeit nach dem Krieg gewesen, aber also Lotto begann 1955. Das heißt, es fällt alles in eine Zeit, in der alle am Aufbauen waren, am Aufbauen von einer Familie, Wohlstand, ein Häuschen, also der erste Fernseher, der erste Kühlschrank. Das erste Auto, das ist eine ganz andere Zeit gewesen und in diese Zeit fiel eben die Erfindung einer Lotterie, die eben half und dazu beitragen konnte, so einen kleinen Wohlstand und ein bisschen mehr Besitz wieder doch aufbauen zu können. Und das passte halt auch zusammen, diese Aufbaujahre eines Mediums, die Aufbaujahre der Bundesrepublik und das alles zusammen, das war schon ein großes Ereignis. Und dann kam dieses eben ins Fernsehen 1965 mit der Karin Tietze-Ludwig, die nicht die allererste Moderatorin der Sendung war, sondern dann die zweite, die das aber dann sehr, sehr, sehr lange gemacht hat, nämlich 30 Jahre lang. Und die Karin, schöne Grüße auch an Karin, sie lebt ja auch noch. Und wir sehen uns auch manchmal. Und das hat dann schon das Fernsehen geprägt und das Publikum. Und deswegen ist es dann auch so bekannt geworden, ja.
Ja, ja, Sie werden ja oft als Lottofee bezeichnet. Fühlt sich das für Sie denn eher charmant an oder wie ein Etikett aus einer anderen Zeit?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich mich das auch manchmal frage. Und das Etikett stammt natürlich tatsächlich auch aus dieser Ära, diese Bundesrepublik der 70er, 80er Jahre. Und die Karin Tietze-Ludwig hatte diesen Titel dann auch relativ schnell weg und ich habe den auch relativ sofort bekommen. Aber eine Fee ist ja erstmal was total Nettes und eine Fee ist auch ein Wesen, das im positiv besetzt ist, im Märchen, also die gute Fee. Es gibt fast immer nur gute Feen. Wenn es eine böse Fee ist, dann ist es ja auch meistens keine Fee, dann heißt es auch irgendwie anders. Die 13. Fee übrigens in dem Märchen Dornröschen ist dann immerhin auch eine Fee, die dann aber dafür sorgte, dass die kleine Maus, also das Dornröschen, sich an der Spindel sticht. Also die Feen sind meistens positiv, wollte ich sagen. Und dann habe ich jetzt in letzter Zeit rausgefunden, wenn man es ganz genau anschaut, dann sind Feen eigentlich sehr moderne, zeitgemäße Wesen, weil sie nämlich genderfluid, würde man heute sagen, sind. Feen sind ja nicht ganz einzuordnen zwischen männlich und weiblich. Also sie sind ja so Wesen dazwischen, so auch Wesen zwischen Natur und so Naturgeist. Und sind sie überhaupt menschlich? Nein, natürlich nicht. Und deswegen ist eigentlich diese Fee in ihrer Art, die so viele, viele Formen annehmen kann, viele Erscheinungsformen annehmen kann und nicht so genau einzuordnen ist, ist eigentlich genau so, wie wir heute diese Dinge oft sehen und auch manche sich selbst verstehen und sich nicht mehr so einordnen lassen. Insofern passt es eigentlich genau.
Ja, also ich stelle mir ja eine Fee als zartes, fast schwebendes Wesen vor mit Flügeln und einem funkelnden Kleid und einem Zauberstab in der Hand und einer Prise Glitzer in der Luft. Wie oft haben Sie denn den Zauberstab in der Hand?
Der Zauberstab, das ist so Disney-mäßig.
Ja.
Ja, das gehört natürlich dazu und so sind auch in vielen Zeichentrickfilmen die Feen ja auch gezeichnet. Und dieser Zauberstab, also ich sage immer, es ist der Feenstaub, den man dabei hat. Und es gibt, diesen Feenstaub braucht man auch. Also ich versuche schon mit dem Element der Magie, auch wenn ich wirklich nicht zaubern kann, ein bisschen zu spielen. Und es ist eben das Spiel, dass man vielleicht doch, also so wie die Zuschauer eben mich auch manchmal ansprechen, dass man vielleicht doch ein bisschen Macht, Magie, Kraft hätte, etwas ein bisschen am Schicksal zu drehen und vielleicht doch dafür zu sorgen, dass das Glück kommt in Form der richtigen Lottozahlen. Und dieses Spiel spiele ich schon mit. Also das ist schon auch der Witz an dieser Figur, dass ich einerseits natürlich sehr auf dem Boden der Tatsachen stehe und eine ziemlich geerdete Person eigentlich bin. Und trotzdem auch macht es Spaß, immer mit diesem magischen Element umzugehen und es in der Moderation einzubauen eben oder im Gespräch oder manchmal unterschreibe ich auch irgendwas und dann schreibe ich was dazu und so, ja.
Also ich frage das mit der Lottofee, weil Sie auch in einem Interview erzählt haben, O-Ton, wir denken heute viel genauer darüber nach, welche Wörter wir verwenden, weil wir sensibler mit der Sprache umgehen. Und das ist es ja vielleicht auch. Man möchte ja nicht unbedingt nur auf das eine reduziert werden. Sie sind ja eine, wie soll ich das jetzt richtig formulieren, damit es nicht falsch rüberkommt, Sie sind ja eine beeindruckende Frau, die ja nicht nur die Zahlen verkündet, und sondern ja auch mehr kann, ja. Und ihr Arbeitstag beginnt ja nicht um 19.56 Uhr, wenn Sie um 19.57 Uhr live on air sind.
Genau. Ich sag dann im Scherz, genau, und von Montag bis Freitag poliere ich die Lottokugeln, damit sie am Samstag stimmt. Ja, das haben Sie nett gesagt, vielen Dank. Aber da muss ich sagen, da bin ich aber auch nicht böse oder traurig darum. Es ist natürlich eine Realität eines Berufs, dass man sehr, sehr stark auch manchmal dann eben eingeschränkt wahrgenommen wird. Auf der anderen Seite ist es sehr bekannt. Also Lottofee, das ist dann auch ein Begriff, den einfach fast jeder kennt oder irgendeine Vorstellung dazu hat. Und das ist dann auch in Ordnung. Ich meine, damit muss man auch umgehen. Also das gehört auch in meinem Beruf dazu. Übrigens, es geht auch den Tatortkommissaren auch oder anderen Leuten so, die etwas sehr Markantes, Prägendes machen. Das ist dann in gewisser Weise auch der Preis, den man zahlt, dass man manchmal sehr eingeschränkt wahrgenommen wird. Aber das ist dann auch in Ordnung. Dafür wird man halt auch wahrgenommen. Und dass alle anderen Dinge, die man tut, ob man jetzt im Charity-Bereich ist oder ob man auch andere Sachen moderiert oder auch im Hessischen Rundfunk was macht, mein Arbeitgeber ist ja der Hessische Rundfunk für die ARD, das wird natürlich, weil es einfach nicht überregional ist, kann es auch einfach nicht so viel wahrgenommen werden und das muss man dann auch, das ist normal sozusagen.
Ja, Sie haben soeben Charity angesprochen. Das Prinzip 6 aus 49, das hat sich ja sehr schnell durchgesetzt und das wurde auch zum bundesweiten Standard. Aber von Anfang an ging es ja dabei nicht nur um das Spiel selbst, sondern auch um den sozialen Zweck. Die Einnahmen, die sollen ja auch gemeinnützigen Projekten zukommen.
Ja, also das ist sozusagen das Kerngeschäft eigentlich der staatlichen Lotterieunternehmen, dass ein großer Teil einfach auch zurückgeht an die Gemeinschaft. Und von all denen, was an die Gewinne ausgeschüttet wird, das ist so um die 49% von dem, was eingenommen wird, das geht als Gewinne, als Jackpots, als Lottogewinne raus. Und eben ein großer Teil, das unterscheidet sich ein bisschen von Bundesland zu Bundesland, fließt eben wirklich in die Gemeinschaft zurück, also in Form von Steuern, Lotteriesteuern und in Form von festgelegten Beträgen, die für Denkmalschutz, für den Sport, für auch soziale Projekte, für Umweltprojekte, das ist pro Bundesland unterschiedlich, in diese Projekte reingehen. Das heißt, deswegen muss ich auch sagen, gebe ich auch wirklich gerne meinen Namen und mein Gesicht für diese Unternehmen, weil das erstens total seriös ist, total kontrolliert. Es geht auch nie was in irgendwelche komischen Kassen. Und es geht eben ganz viel an die Gemeinschaft zurück, wenn man Lotto spielt. Das heißt, also man tut wirklich auch was für die anderen, wenn man so will. Und das finde ich schon sehr gut, ja.
Zu
anderen Lotterien, die rein gewerblich orientiert sind, rein gewerblich aufgestellt sind und die eben nur dem gewinnorientierten Unternehmer verpflichtet sind, damit möglichst viel eben an Gewinne in die Kasse kommen, und die sitzen irgendwo in irgendwelchen Steueroasen und bezahlen auch wenig Steuern in unserem Land. Und das würde ich sagen, da würde ich nicht spielen, ja.
Ja, Sie stehen ja als Moderatorin auch für Neutralität, für eine gewisse Seriosität, die Sie ja definitiv ausstrahlen, für Ruhe. Wird man denn durch diese Sichtbarkeit auch Vorbild für Menschen?
Das ist immer die Frage, die ich selbst ja nicht beantworten kann, weil das müsste man jetzt jemanden anderes fragen. Ich habe es für mich so beantwortet: In dem Moment, wo Sie sichtbar sind in einem Medium oder in der Öffentlichkeit, müssen Sie sich einfach immer klar sein, dass Sie unter Beobachtung stehen, und alles, was man tut, ist ja eine Aussage. Also das Witzige ist ja, egal was man macht, ist es immer letztlich ein Statement. Wenn Sie etwas sagen, ist es zwar ein sehr direktes Statement, aber wenn Sie nichts sagen, ist es quasi auch ein Statement. Also man muss sich als Person des öffentlichen Lebens immer sehr klar sein, was bin ich, wo stehe ich gerade, wo bin ich, was mache ich hier? Und Sie müssen auch gerade heute besonders darauf achten, dass, wenn Sie Pech haben, Sie mitgeschnitten werden oder mit aufgezeichnet werden und ganz unfreundliche Menschen oder nicht wohlgesonnene verwenden das irgendwie. Und deswegen muss man sich sehr viel Gedanken machen über alles, was man tut, ja.
Ja, das muss man. Und die Ziehungen, die finden ja auch immer unter notarieller Aufsicht statt.
Also die Ziehungen, die sind absolut kontrolliert, die sind ja in dem Studio jetzt, also die Ziehungen sind übrigens an verschiedenen Orten, das muss man jetzt mal kurz noch vielleicht erklären, die sind absolut kontrolliert, alle sind unter notarieller Aufsicht, also wenn wir die Sendung haben am Samstag, wir präsentieren ja die Zahlen aus, sagen wir mal, aus vier verschiedenen Ziehungen, von der Glücksspirale, Super 6, Spiel 77 und die Lottozahlen, und da sind immer Aufsichten dabei, Ziehungsleitungen sind dabei, es wird alles dokumentiert, das muss alles korrekt sein und es ist auch transparent und korrekt. Und in der Präsentation sollte auch niemals ein Fehler sein, ja.
Ja, und es ist auch nicht so, dass Sie morgens um 10 in Saarbrücken gezogen werden und Sie dann um 11 noch einen Lottoschein abgeben mit den gezogenen Zahlen. Das geht natürlich nicht.
Das wird natürlich, der Witz ist übrigens gut, weil den Witz, den machen wir natürlich, also machen viele natürlich, die mir dann sagen, können wir da nicht was deichseln? Wir machen zusammen noch irgendwie den Tippschein fertig, nachdem die Zahlen gezogen wurden. Und natürlich ist es so, dass dieser Annahmeschluss bei all diesen Lotterien ist natürlich zum Beispiel um 18:30 oder um 19 Uhr, je nachdem, also Lotto ist es 19 Uhr. Und danach findet die Ziehung statt und man kann keinen Tippschein mehr abgeben nach Ziehungs-, also nach Annahmeschluss. Nur ganz kurz nochmal zu diesem Thema, nochmal Vorbild, Herr Puchter.
Ja.
Also dies ist eine gute Frage, weil ich das übrigens letzter Zeit öfter mir also auch gestellt wurde. Ich sage jetzt, um das nochmal abzuschließen, immer, ich versuche eigentlich so meinen Job zu machen und auch mein Leben privat oder beruflich so zu gestalten, dass man sich was Positives vielleicht rausnehmen könnte. Also ich sag mal so, wenn jeder versucht, jeder Mensch, egal ob er jetzt ein Fernsehmoderator ist oder was, wenn jeder versucht, ein bisschen Vorbild zu sein, also jede Person, auch ganz normal Berufstätige irgendwo, Und wenn jeder das versuchen würde, dann würde die Welt nämlich ein bisschen besser aussehen, glaube ich. Weil wenn jeder, also auch Sie, Herr Puchter, und weil wir vorhin über die Supermärkte sprachen,
ja.
Eine Person, die im Supermarkt, ich mag dieses Beispiel mit der Kassiererin gar nicht immer bemühen, weil das wird ja immer genommen, aber jeder Mensch kann Vorbild sein. Und das kann er auch in seinen Möglichkeiten. Auch in kleinen Bereichen kann man Vorbild sein. Und vorbildliches Verhalten ist was ganz Tolles. Und wenn das mehr Leute machen würden, dann würde nach und nach das eine Wirkung zeigen. Und deswegen empfehle ich es jedem, sich vielleicht zu überlegen, bin ich eigentlich manchmal auch ein bisschen Vorbild?
Ja.
Also so als Idee.
Ja, diese Frage sollten wir uns alle stellen. Ich tue das auch immer jeden Morgen vor dem Spiegel, wenn ich mich mal erkenne und denke mir dann, heute war ein guter Tag oder eben nicht. Oder was kann ich heute besser machen? Gute Tat des Tages. Also ich glaube, da gehört auch eine gesunde Selbstreflexion dazu. Spielen Sie denn selbst auch Lotto privat?
Ja, mache ich. Ich sag mal so, man kann immer auch für alle Leute, die sagen, ich muss auch immer auf meinen Geldbeutel schauen, man kann ja auch nur ein oder zwei Kästchen spielen. Also das heißt ein Tippfeld spielen, weil viele Leute sagen ja, so ein ganzer Lottoschein, das kostet mir zu viel. Und man kann quasi immer dabei sein und immer auch mit nur ein oder zwei Tippfeldern spielen. Das ist also quasi sehr günstig im Verhältnis dazu, was man gewinnen kann. Der Reiz dieser Lotterie ist ja auch, und das ist auch sicherlich so dieser unique selling point, Lotto ist die Lotterie, bei der Sie mit einem sehr geringen Einsatz einen allerhöchste Gewinnchance haben. Gewinnchance ist ja, naja.
1 zu 140 Millionen ungefähr wahrscheinlich.
Genau, aber der Gewinn kann sehr hoch sein. Also das Spiel funktioniert eben damit, dass Sie auch nur mit einmal sechs Zahlen ankreuzen. Also das kostet 1,25 Euro etwa, 1,30 Euro, je nach Bundesland, ist ein bisschen unterschiedlich. Aber mit nur diesem 1,30 Euro, 1,25 Euro, sind Sie dabei und können ja den Jackpot knacken. Und zwar der Jackpot ist jetzt am Samstag zum Beispiel bei 24 Millionen, also jetzt die Sendung nächste Woche, also jetzt gleich. Mhm. Und der Punkt ist, also das geht nur in dieser Lotterie. Die Wahrscheinlichkeit, und da haben Sie recht, die ist natürlich nicht so hoch, 1 zu 140 Millionen, um den Jackpot zu knacken, aber es ist möglich.
Ja, statistisch gesehen ist es wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden, und zwar mehrfach im Leben. Aber trotzdem glauben wir ja alle insgeheim, dass es dieses Mal klappt, sonst würden wir nicht teilnehmen. Ja,
und ja, genau. Und diese Statistik, die wird mir immer wieder vorgehalten. Und jetzt kommt der Witz, was viele Leute nicht wissen, es werden wahnsinnig viele Leute vom Blitz getroffen. Das ist nämlich verrückt. Und zwar ist das, man denkt das nicht, weil man denkt auch, das ist ja auch irgendwie so unwahrscheinlich und man denkt auch, naja, das ist ja auch wahrscheinlich ganz furchtbar tödlich. Es ist übrigens nicht immer, Gott sei Dank, tödlich. Aber komischerweise passiert das relativ oft. Das denkt man nur halt nicht. Und es ist tatsächlich, ja, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Aber ich halte dann dagegen. Es gewinnen trotzdem fast jede Woche ein bis zwei oder manchmal eben auch noch mehr Leute im Lotto. Manchmal bleibt die erste Gewinnklasse unbesetzt. Das heißt, dass es die sechs richtigen mit Superzahl nicht gab. Dadurch bauen sich dann die Jackpots auf. Aber wie gesagt, es gewinnen schon echt viele Leute auch.
Ja, das ist der Fall. Ich hatte bei der Vorbereitung dieser Folge gelesen, dass viele Menschen die Verkündung der Lottozahlen am Samstagabend live verfolgen, obwohl sie selbst nicht Lotto spielen oder gespielt haben. Das ist für sie so eine Verlässlichkeit. Also die freuen sich einfach, sie auch zu sehen als Franziska Reichenbacher.
Oh Gott, ich hoffe, ich weiß nicht. Also
ist so, ja. Ich hab das recherchiert im Vorfeld. Es gibt viele, die keine Lottoscheine ausgefüllt haben und dennoch Zuschauer sind.
Ja, das ist natürlich ein bisschen auch dem Sendeplatz geschuldet. Wir sitzen, ja, also unsere Sendung kommt wirklich genau nach der Sportschau und direkt vor der Tagesschau. Also für alle, die die Sendung nicht kennen, Samstag um 19.57 Uhr, das ist der feste Sendeplatz. Und da sind einfach auch wirklich viele, viele Zuschauer, die entweder auch auf die Tagesschau schon warten oder von der Sportschau noch da sind oder beides von der Sportschau kommen und die Tagesschau sehen wollen und dazwischen kommt Franziska. Also das liegt natürlich auch daran, das darf man sich nichts vormachen. Und das ist auch eine Herausforderung, wenn sie wissen, dass da einfach viele Zuschauer sind. Damit muss man auch umgehen. Und das ist auch Teil der Arbeit. Also da muss man auch sich ein bisschen Gedanken zu machen, ja.
Haben Sie schon mal heimlich gedacht, ach komm, die 7, die fühlt sich heute gut an?
Und die kommt, so nach dem Motto, ich tippe auf die 7. Wie Sie meinen, ob sie kommt?
Also man hat ja so seine Zahlen. Ich frage das, es gibt ja Menschen, die ihre Zahlen jahrelang gleich lassen und andere wechseln sie jede Woche wie ihre Partner. Und wieder andere tippen nach Mustern, die sie auf zum Beispiel auf Autokennzeichen oder auf Kassenbons entdecken. Es gibt gewisse Zahlen, sicherlich, zum Beispiel die 6 habe ich gelesen, die ist am häufigsten gezogene Zahl.
Also der Witz ist, wenn Sie nach meinen persönlichen Fragen, die ich selber tippe, da sage ich mal so, ich nehme tatsächlich, ich habe eine Kombination, die ist fest, also ich spiele immer, Achtung, ich habe 2 feste Reihen, mit denen ich spiele und manchmal kommen dann so ein paar wechselnde Kombinationen dazu. Das heißt, ich habe ein paar feste Glückszahlen, die ich jetzt nicht verraten werde. Aber wenn die an einem Tag X gezogen werden würden, würde ich die auch sofort erkennen und mich in der Sendung mich meine Freude versuchen zu verbergen, weil ich dann strahlen würde wie ein Honigkuchenpferd, wenn ich meine eigenen Zahlen vorlese. Auf den Tag warte ich übrigens auch. Aber ich habe feste Zahlen, weil es, jetzt Achtung als Tipp für alle, es ist tatsächlich ein bisschen besser, feste Zahlen zu haben. Man kann ja auch 3 feste Reihen haben. Denn rein mathematisch betrachtet ist es so, dass wenn man die Zahlenreihe hat, die man hat und mit der jahrelang spielt, theoretisch arbeitet man sich nach oben an dem Tag X heran, an dem diese Kombination kommt, weil es eine Wahrscheinlichkeit gibt für diese Reihe, die man spielt, dass sie kommt. Leider kann es sehr lange, lange dauern. Es kann aber auch schon übermorgen sein. Und deswegen habe ich das auch irgendwann für mich entdeckt. Und außerdem gibt es noch einen zweiten Vorteil. Es sind natürlich Zahlen, die man mag und Zahlen, die man mit schönen Dingen verbindet, nämlich der Geburtstag des Ehemanns oder der Hochzeitstag oder was auch immer. Und deswegen mag man diese Zahlen. Und der dritte Vorteil ist, man erkennt auch sofort, ob man gewonnen hat. Das jetzt nur nebenbei. Also insofern, ich spiele nicht ganz spontan, aber was manchmal witzig ist, wenn die Zahlen dann sind, dann habe ich manchmal so einen Eindruck wie, oh, das ist jetzt eine Reihe, die hat niemand. Also da hat sich ein bisschen was entwickelt.
Naja, und besonders beliebt sind ja auch die Geburtstage, deshalb werden die Zahlen 1 bis 31 überdurchschnittlich oft gespielt.
Genau, es gibt dann immer so, dass es gibt diesen Hinweis, man soll nicht mit diesen Zahlen, also man soll nicht alle 6 Zahlen aus dem Bereich der Kalenderzahlen auswählen, weil dann eben viele andere das auch tun, weil eben man Geburtstage aus diesen Zahlen bis 31 nur bilden kann. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass es nicht mehr so stimmt. Ich hatte schon Ziehungen, in denen alle Zahlen unter 31 waren und die sogenannten Kalenderzahlen nenne ich die. Und dann waren wirklich, es gab sehr viele Gewinner, auch bei 6 Richtigen. Und dann gab es aber auch Kombinationen aus Zahlen alle bis 31. Und da gab es auch ganz wenige Gewinner. Also die gewonnen haben, hatten dann hohe Gewinnquoten. Das heißt, sie mussten sich es nicht mit vielen teilen. Insofern ist es nicht so eindeutig. Ich sage aber trotzdem, für alle, die also Lotto spielen, eine feste Kombination sich suchen oder 2 feste, die immer spielen, ist schon ganz sinnvoll. Man kann ja den Tippschein auffüllen dann mit anderen Kombinationen, wenn man mehr Tippscheine, also wer mehr Tippfelder spielen will. Und das andere ist, ich sag schon, man soll ein bisschen mischen. Also mischen heißt ein bisschen Zahlen unter 31 und dann schon 2, 3 oder eine mindestens über 31 ist schon besser, um diesen Effekt der Kalenderzahlen zu vermeiden. Und dann gibt es ja tatsächlich Zahlen, die öfters kommen. Ich weiß nicht, ob Sie da noch kurz drüber reden wollen. Und da fragen mich dann oft Leute, soll man denn lieber die spielen, die bisher auch besonders häufig kamen?
Also zum Beispiel die 6. Die 6 ist die am häufigsten gezogene Zahl beim 6 aus 49.
Ich muss ganz kurz, Herr Puchter, mal auf die Tabelle schauen, wenn Sie so wollen.
Machen Sie das gerne. Ich hatte gelesen, das Schlusslicht ist die 45.
Also Moment, das schauen wir doch mal nach. Ich habe nämlich, was für ein Zufall für unser Gespräch, gerade mal das hier mir vor zurechtgelegt. Jetzt schauen wir mal.
Sehr gut. Wir sitzen an der Quelle. Das ist der Vorteil dieses Podcasts. Wir bekommen es aus erster Quelle.
Genau, aus erster Hand haben wir jetzt hier die Tabelle. Und ich muss Sie enttäuschen, Herr Puchter.
Ja.
Es gab nämlich jetzt zum Jahreswechsel auch eine witzige Geschichte. Also die Zahl 45 ist nicht besonders selten. Sie gehört zu den selteneren Zahlen, ja. So, ich hab's. Also der Witz ist, wir hatten im Jahr 2025 die am meisten gezogene Zahl, also im vergangenen Jahr, war tatsächlich die 13.
Mhm.
So, die magische 13, also von der manche ja sagen, das sei eine Unglückszahl. Und witzigerweise ist ausgerechnet die 13 wiederum die Zahl, die insgesamt am überhaupt wenigsten gezogen wird. Also wenn wir das anschauen, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt die Zahlen der Samstagszahlen vor mir. Ich könnte jetzt den Mittwoch noch dazu mischen. Vielleicht ist es, wenn man den Mittwoch dazu legt. Jedenfalls, wenn wir die Zahlen aller Samstagsziehungen anschauen, ist die 13 auf dem letzten Platz. Und die war ausgerechnet in einem Jahr, also letztes Jahr, die am meisten gezogene Zahl. Das bedeutet, wenn man sich immer wieder überlegt, was kann ich irgendwas Häufigeres, also was tippen, was häufiger kommt? Nein, kann ich nicht, weil jede Zahl bei jeder Ziehung steht unter der gleichen Wahrscheinlichkeit, ob sie gezogen wird. Und nur auf die Unendlichkeit berechnet sozusagen, wird es sich irgendwann mal ausgleichen, dass jede Zahl ungefähr gleich oft kommt. Also die Zahl 13, die bisher seltener kam, müsste nach mathematischen Kriterien irgendwann mal eine Phase haben, in der sie öfter kommt. So war das vielleicht auch im Jahr 25, weil die Wahrscheinlichkeit ist bei allen Zahlen gleich. Aber man weiß nie für die Zukunft, was kommt. Und deswegen macht es keinen Sinn, sozusagen zu studieren, was bisher mehr oder weniger dran kam, weil jede Ziehung startet bei Null. Und die Wahrscheinlichkeit für jede Zahl ist die gleiche.
Also unser Gehirn liebt Muster, aber leider liebt die Ziehungsmaschine sie nicht zurück.
Keine Muster.
Keine Muster.
Sie macht keine Muster. Sie denkt sich übrigens auch nichts. Der Witz ist, die Ziehungsmaschine denkt sich gar nichts. Und das ist auch das Lustige daran. Sie macht einfach.
Ja, und die Kugeln, die wiegen alle das Gleiche. Die sind völlig identisch vom Gewicht her.
Ja, das ist ganz wichtig auch. Das ist eine Frage, die sehr oft kommt, weil natürlich ganz Schlaumeier sagen sich ja, wenn die so ein bisschen mehr Gewicht hat, weil zum Beispiel die Beschriftung der Zahlen, also wenn zweistellige Zahlen auf eine Kugel gedruckt werden, das verändert doch das Gewicht. Also eine Kugel mit der 27 ist ja dann schwerer als eine Kugel mit der 1. Und tatsächlich ist es so, dass dann auch bei den Kugeln, die nur eine Ziffer aufgedruckt haben, also die 1, also von 1 bis 9, die haben die etwas öfter drauf gedruckt, um auszugleichen, dass sie eben genauso schwer ist wie die Zahlen, die Kugeln mit den zweistelligen Zahlen. Und das wird auch gewogen. Also das wird auch vom Eichamt abgenommen. Also da wird wirklich ein Aufwand betrieben, damit alles super korrekt ist.
Also was es doch alles gibt. Aber 2013 geschah das Undenkbare. Da sind nämlich zwei der 49 Kugeln im Gerät stecken geblieben.
Das war aber nicht bei mir.
Nicht bei Ihnen, aber die fielen nicht in die Trommel. Der Fehler wurde dann später erst bemerkt und die Ziehung wurde für ungültig erklärt und musste wiederholt werden. Also das passiert natürlich auch.
Das ist Albtraum für alle gewesen. Ja. Ich muss dazu sagen, es war beim ZDF, bei der Mittwochsziehung. Ich darf mich hier vornehm zurückhalten. Aber es ist also schrecklich, wenn sowas passiert. Es ist einfach schrecklich.
Wenn wir uns vorstellen, Franziska Reichenbacher gewinnt selbst im Lotto, nehmen wir mal an, in der nächsten Ziehung 24 Millionen, was würden Sie denn machen? Würden Sie sofort Ihren Job kündigen, auswandern oder sagen Sie, nö, bleibt alles so, wie es ist?
Oh, schwere Frage. Das ist so, also man sollte nichts überstürzen, würde ich sagen. Also ich würde sicherlich nicht sofort alles ändern. Aber natürlich muss man wirklich überlegen, bei solchen Summen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ich mir eher vorstellen kann, ist, wenn man so normal gewinnt, also so 1 oder 2 Millionen, das ist ja so verkraftbar. Da würde ich auch nicht gleich kündigen übrigens, sondern da muss man ja sowieso weiterarbeiten. Aber ich würde sicherlich mehr reisen. Ich habe ich bin nicht viel gereist. Das hat auch mit dem Job am Samstag übrigens zu tun. Da kann man einfach immer nicht weit wegfahren. Ich würde sicher schauen, dass ich wenn ich noch gesund, viele Jahre gesund und munter bin und vor mir habe, dass ich dann auch mehr reisen würde, weil das finde ich wichtig und das ist eben bei mir in meinem Leben nicht so viel gewesen. Auch wenn man kleine Kinder hat, reist man ja sowieso nicht so viel. Mhm. Wir haben auch einen Hund, der ist nicht so reisefähig, der ist nämlich groß, mit dem kann man auch nicht so viel verreisen. Also das ist so ein Thema, da würde ich, glaube ich, dafür würde ich Geld ausgeben, ja. Die Welt
sehr
anschauen.
Gut. Und ich kann Ihnen verraten, Franken ist sehr zu empfehlen als Reiseziel, auch nicht so weit weg von Ihnen.
Ja, da kenne ich aber schon.
Jederzeit herzlich willkommen. Wir sind fast schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen, aber eine Frage habe ich schon noch. Und zwar, was bedeutet denn Glück für Sie ganz persönlich?
Ja, das ist so, dass ich inzwischen, nachdem ich das schon viel betrachte und wirklich viel drüber überlege und wirklich auch sehr oft gefragt wurde, ich bin inzwischen echt ganz runter auf ganz bescheidenem Level. Das heißt, Glück ist für mich wirklich, wenn man gesund ist, das ist eine Banalität und vielleicht eine Plattitüde, aber es ist so, man muss dankbar sein, wenn man gesund ist, ob körperlich oder psychisch, also physisch, ja, psychisch, egal wie. Das ist ein großes Geschenk und man muss auch schauen, dass man gesund bleibt. Das ist schon mal wirklich wahnsinnig toll. Und wenn man das hat, kann man sich glücklich schätzen und für alles andere gibt es meistens eine Lösung, sage ich praktisch. Hm. Und positiv denken ist wahnsinnig wichtig, um glücklich sein und glücklich sein zu können und auch um Glück zu empfinden. Und das ist so das Letzte vielleicht noch. Wenn man es schafft, mit einer gewissen Demut an den Tag heranzugehen und auch an das Leben, mit einer gewissen Bescheidenheit die Dinge betrachtet, dann ist es meistens einfacher, auch Glück zu empfinden. Weil wenn man mit einer gewissen Bescheidenheit, und vielleicht kommen wir wieder auch auf die Schüchternheit da zu sprechen, wenn man so ein bisschen mal auf dem Teppich bleibt und die Dinge betrachtet, dann kann man sehr oft auch sehen, was man auch schon Gutes in seinem Leben hat oder auch Positives da ist und nicht immer nur das Negative sieht. Ja, und dann dadurch lerne ich selbst auch Glück zu empfinden, wenn man einfach mal auf dem Boden der Tatsachen bleibt.
Ja, ja, Glück ist nicht immer ein lauter Moment. Manchmal ist es eben auch Verlässlichkeit oder Ruhe. Ja. Und ja, manchmal einfach das Gefühl, dass etwas Bestand hatte. Ja. Das hat Spaß gemacht, liebe Frau Reichenbacher. Das war ein sehr schönes Gespräch mit Ihnen.
Oh, danke schön. Vielen Dank für die vielen spannenden Fragen. Da bin ich selbst ins Nachdenken gekommen.
Und ich freue mich, wenn Sie ein bisschen die Zeit genießen können, auch zwischen den Ziehungen und etwas mehr reisen können in Zukunft. Und für alle, die zugehört haben und etwas aus dieser Folge mitnehmen möchten, dann vielleicht diesen Gedanken ohne Gewehr. Nicht alles, was wirkt, muss laut sein. Herzlichen Absolut. Dank und bis bald.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.